Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 179. Folge Computer Club 2, das rast einfach so dahin. In der Woche ist mittlerweile gar nichts mehr. Aber ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und auch die mit dem Knopf im Ohr.
Und ich begrüße auch die Zuschauerinnen und die Zuschauer, die normalerweise unsere Fernsehsendung sehen und die jetzt hier mit dabei sind als Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wir haben heute, wir wissen nicht so ganz genau, was wir heute in der Sendung machen wollen. Wir haben ein Gespräch. Ja, na gut, okay. Wir haben ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Piratenpartei Deutschlands. Und ich glaube, das wurde eigentlich Zeit, dass wir das mal gemacht haben. Denn es ist viel passiert, was im Grunde genommen so eine Partei auch ins Leben hat rufen müssen.
Wolfgang, ich glaube, wir müssen auch mal unseren Zuhörern sagen, worum es uns eigentlich geht. Wir haben ja früher eigentlich gar keine politischen Themen betrachtet, noch viel weniger uns ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Aber seit einiger Zeit, und wir leben ja jetzt seit 2-3 Jahren damit, kommt es zu immer mehr Überwachung im Internet, ja. Hausdurchsuchung, Richtervorbehalt wird ausgehebelt. Es werden Dinge getan, die eigentlich im Prinzip gar nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Einklang stehen. Manchmal meine ich, dass unsere Abgeordneten, Minister und all die da zusammenarbeiten, gar nicht mehr so richtig wissen, was sie denn dürfen und was nicht, was zu einer Demokratie gehört und was nicht. Und oft schnitzen die sich da oder zimmern sich irgendein Gesetz zurecht und das geht dann nach Karlsruhe, wo die Richter, die Schiedsrichter in Rot, dann sagen, nee Kinder, das war nicht, da müsst ihr nochmal nachdenken, das müsst ihr nochmal richtig machen.
Wo die eigentliche Regierung sitzt, kann man schon sagen, die sitzt in Karlsruhe.
Naja gut, die Initiative kommt natürlich nicht von da, aber richtungsweisend und letztendlich, was richtig und falsch ist und was gesetzt werden kann. Und Recht ist, das kommt von da. Das ist ganz
Also klar. Mir ist da im Kopf sitzen geblieben ein Ausspruch von Professor Fitzmann, den wir ja alle kennen, der in Dresden Lehrstuhl für Informatik hat und vor allen Dingen auch für Computersicherheit. Der sagte, er wurde als Experte nach Berlin in die Regierung geladen und er sollte dort den Leuten erzählen mit der Vorratsdatenspeicherung und so weiter, was das eigentlich alles so wäre. Und dann kam er ganz zum Schluss des Tages, kam er dran. Und nach 50 Sekunden hatte keiner mehr Lust und jeder wollte nach Hause. Und nach 50 Sekunden war der Experte abgehandelt und dann hat man wahrscheinlich dieses Gesetz machen wollen. Das kann doch so nicht wahr sein, oder?
Einmal kann es nicht wahr sein. Dann möchte ich mal ganz klar sagen, die meisten in der Regierung haben sicherlich nicht die Zeit, sich intensiv mit neuen, modernen Technologien zu befassen und da auch Schritt zu halten. Die müssen viel arbeiten, das ist schon ganz klar. Die haben eine ganze Menge zu tun. Sie bekommen auch genügend Geld dafür. Also ich bedauere sie nicht und sie wollten es ja auch selbst. Aber auf der anderen Seite, wenn das grundsätzliche Verständnis aus innen, aus sich selbst heraus fehlt für das, was zurzeit vor sich geht, dass wir eine neue Art der Demokratisierung haben und dass vom Volk abgelehnt wird, diese kontinuierliche Dauerüberwachung, die immer und überall wieder gefordert wird, dann sind die fehl am Platz. Dann müssten sie entweder neu trainiert werden, neu angelernt werden, aber für die meisten ist es zu spät, habe ich den Eindruck. Oder es müssen neue, junge Leute hin. Ja. Denn unsere Politik, unsere Welt, die ist größer geworden. Wir können nicht mehr nur für Deutschland denken und wir dürfen nicht mehr nur für Deutschland denken, sondern wir müssen gemeinsam in Europa denken. Und das Internet ist ja nun mal das Werkzeug, dass wir über Grenzen hinweg kommunizieren können. Und wenn das eingeschränkt wird, wenn hier Werkzeuge geschaffen werden oder dem Vorwand, man wolle etwas gegen Kinderpornografie tun und dennoch in Wahrheit dahinter Strukturen stehen, die kontinuierliche Überwachung und Speicherung unserer Daten mit sich bringen, dann ist etwas falsch im Staate Dänemark, hätte ich fast gesagt, aber in Deutschland. Und da müssen wir etwas tun.
Und auf der anderen Seite wird nicht genug getan, denn ich denke an die vielen jungen Leute auch, die in die Abo-Fallen hineintapsen. Man kennt diese Abo-Fallen-Typen. Man tut nichts dagegen. Man weiß, das ist illegal, was da gemacht wird. Und man weiß auch, wenn man die AGBs durchliest, dass das da sogar noch illegal ist, dass man da nicht widersprechen darf und solche Dinge alles. da tut keiner etwas und da muss etwas getan werden. Und auf der anderen Seite wird zu viel getan.
Und das Internet fordert auch dazu heraus, dass wir jetzt, wo nahezu das gesamte Wissen der Menschheit im Internet präsent ist, auch alle Zugang dazu haben, ohne dass wir extra dafür bezahlen müssen. Denn das Wissen der Menschheit garantiert die Zukunft, wenn alle darauf Zugriff haben. Dass man natürlich Rechte achten muss, das ist ganz klar. Aber alles das, was ich jetzt gesagt habe, das ist das, was ich seit Jahren denke und immer wieder diskutiere.
Und das, was auch jetzt jemand mitgehört hat auf der anderen Seite der Telefonleitung.
Und den
hoffentlich ist er noch da. Jens Siebenbusch.
Seifenbusch.
Seifenbusch. Ach du liebe Zeit, ja, die ganze Zeit habe ich es richtig gewusst. Und dann bist du dran und dann versprichst du dich. War das zum Mithören? War das angenehm?
Ja, natürlich. Viele dieser Dinge sind ja auch letztendlich gar nicht so neu gewesen. Mhm. Auch wir Piraten haben ja eigentlich uns sozusagen gegründet aus diesen Gedanken heraus und haben dem sozusagen einfach einen Namen gegeben.
Ja, jetzt müssen wir ganz kurz noch sagen, dass Jens Seifenbusch der Vorsitzende der Piratenpartei ist. Die
in Deutschland.
Hier in Deutschland, die schon seit, glaube ich, 2006 sowas zugange ist und die auch viele, viele junge Leute schon motiviert hat, auch beizutreten. Wie viel sind es denn mittlerweile an Mitgliedern?
Also mein letzter Stand sind immer noch die 3.400 von der letzten Woche, wo ich zum letzten Mal diese Zahlen übermittelt bekommen habe. Aber wir haben so einen steilen Mitgliederanstieg, dass das sicherlich jetzt schon eher Richtung 4.000 Leute gehen wird.
Das ist doch schön.
Wie ist denn diese Piratenpartei eigentlich entstanden?
Ja, das ist, wie gesagt, schon 2006 gewesen. Und Anfang 2006 gab es die erste Piratenpartei ihrer Art, die halt in Schweden gegründet wurde. Die haben sozusagen damit auch den Namen geprägt und auch so ein bisschen schon die Grundzüge des Programms. Und das Internet ist ja ein tolles Medium. Da konnte man dann im Sommer 2006 auch ein bisschen was drüber lesen, über dieses Ereignis in Schweden und auch über die Hintergründe. Und dann haben sich standesgemäß auf einem Forum eine Handvoll Leute zusammengetan in Deutschland und darüber gesprochen, ob man das eventuell nicht einfach auch in Deutschland machen sollte, ob man eine Partei gründen sollte oder ob das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, wie viel Arbeit das ist, was man dafür machen muss. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir im September dann schon, einen Monat später, auf einmal in Berlin waren und mit 50 Leuten da gesessen haben und eine Gründungsversammlung gemacht haben.
Aber dabei ist es ja nicht geblieben bei Schweden und Deutschland, sondern mittlerweile sind nach meinen Informationen in 26 Ländern Piratenparteien aktiv.
Ja, das Modell hat sich wirklich schnell fortgepflanzt. Ich glaube aber, die Deutschen waren tatsächlich die zweiten nach den Schweden. Und aber schon kurze Zeit später haben die Spanier sogar mit einem ähnlichen Logo, wie wir das dann abgewandelt hatten, sich gegründet. Polen, Finnen, Österreicher, die ich auch zum Teil schon getroffen habe. In den letzten Jahren haben wir uns immer europaweit ausgetauscht. Und es ist jetzt schon in Brasilien und international tatsächlich so, dass überall solche Parteien entstanden sind.
Ist denn das wirklich so eine europaweite Zusammenarbeit?
Ja, das kann man schon sagen. Also wir haben wirklich seit 2006 halbjährliche Treffen gehabt. Das ist jetzt inzwischen, das letzte war das vierte internationale Treffen, wo auch teilweise sogar jemand aus Südamerika angereist war.
Also ein physisches Treffen, so
ja,
nicht nur im Internet.
Nee, das ist dann richtig. Zum ersten Mal waren wir in Wien, danach teilweise einmal in Schweden, in Berlin, zuletzt war ich in Finnland. Wo das nächste Treffen ist, steht noch nicht fest. Und das sind richtig Treffen der Parteienvertreter, wo wir zum Teil auch Vorbereitendes für die Europawahl, die ja jetzt ja vor kurzem war, schon besprochen
haben. Da habt ihr 0,9% Beteiligung gekriegt?
In Deutschland, ja. Die Schweden waren ein bisschen erfolgreicher.
0,9%, wie viel waren das in Stimmen?
Das waren so 225.000 Stimmen, glaube ich. Interessanterweise ungefähr genauso viele Stimmen, wie die Schweden hatten, nur in Schweden sind das dann eben 7,1%.
Ja, aha, das ist die Relativitätstheorie.
Na, die ist ein klein wenig anders, ja, Herr Kollege. Okay. Ja, Einstein dreht sich im Moment im Grabe um, ich höre einen Rumor.
der Name Piratenpartei, ich habe das auch 2006 zum ersten Mal gehört. Wir hatten da auch einen aktiven Hörer bei uns, der auch Mitglied in der Piratenpartei war. Der war damals 17 Jahre alt. Und das fand ich schon ganz toll und wollte eigentlich schon sehr viel früher mal eine Sendung machen über die Piratenpartei. Und es hat sich das ein bisschen verschlagen. Und der Name, der kam mir immer ein bisschen komisch vor. Ist das ein guter Name? Ist das ein gelungener Name für eine Bundestagswahl?
Ja, der Name ist auch schon von Anfang an natürlich ein Streitpunkt, gerade in Deutschland. In Schweden ist es nicht so umstritten, weil da hat das einen sehr viel positiveren Beiklang. das muss irgendwie historisch begründet sein, vielleicht weil das eine Seefahrernation war oder sowas. In Deutschland wurde immer gesagt, mit dem Namen könnt ihr nie was werden und das ist so negativ, irgendwelche plündernden Piraten.
Ja, und so Somalia und
ja,
so.
Ja, jetzt natürlich seit neuerem Somalia, das war damals nicht absehbar, dass sozusagen die Seepiraterie in dieser Hinsicht eine kleine Renaissance erlebt, das war natürlich nicht absehbar. Aber wir haben immer uns überlegt, dass das Piraten Label sozusagen eben auch was Wichtiges aussagt über unsere politischen Inhalte und die Leute auch neugierig macht, dahinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube, dieser Effekt überwiegt sozusagen den Negativen schon ganz gewaltig. Und das hat sich eigentlich auch in der letzten Zeit so ein bisschen gezeigt.
Wie sieht denn eigentlich das Programm der Piratenpartei aus? Welche wichtigen Punkte habt ihr da festgeschrieben?
Es gibt eins.
Es gibt seit anderthalb Wochen ja jetzt sogar ein Wahlprogramm, was wir speziell für die Bundestagswahl verabschiedet haben. Und da ist ganz klar der erste Teil, dass man die Grundrechte bewahren will, die Bürgerrechte bewahren will, eben auch im digitalen Zeitalter. Also auch, wir wollen morgen noch ein Kommunikationsgeheimnis haben, wir wollen morgen noch das Recht haben, unbeobachtet zu sein vom Staat. Wir wollen morgen auch bitte nicht, dass jeder unseren PC durchsucht, nur weil es digitale Daten sind und keine analogen. Also diese ganzen Dinge, die eigentlich gestern noch selbstverständlich waren, oder vielleicht muss man sagen vorgestern noch selbstverständlich waren, inzwischen ist das ja bei Hausdurchsuchungen konventioneller Art auch gar nicht mehr so leider, die wollen wir schon unabhängig von der technischen Entwicklung auch noch als Rechte für den Bürger gewahrt sehen, weil wir einfach glauben, dass das die Grundlage insgesamt von eines demokratischen Staates sein muss. Wir wollen eben nicht in so einen Überwachungsstaat reinrutschen. Wir wollen auch Demokratie bewahren und Mitbestimmung der Bürger. Wir wollen den mündigen Bürger und nicht den Überwachten. Das ist sehr wichtig für uns. Das steht an erster Stelle.
Aber ihr bekennt euch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der Bundesrepublik. Da gibt es überhaupt keine Sachen, wo ihr sagt, da muss dies oder das geändert werden?
Nein, da gibt es kein Vertun. Wir wollen das Grundgesetz in seiner Form bewahren, wie es sozusagen auch geplant war ursprünglich und wie es jetzt zum Teil ja leider schon in den letzten Jahren ein bisschen eingeschränkt wurde, Wohnraumüberwachung und solche Sachen. Das wollen wir nicht unbedingt bewahren, sondern vielleicht sogar rückgängig machen, zumindest wenn es offensichtlich ist, dass das nicht rechtens ist. Und wir haben aber keinerlei andere Pläne, als die freiheitliche demokratische Grundordnung sozusagen darstellen würde.
Eure Hauptaktionspunkte, was auch aus eurem Parteiprogramm hervorgeht, die sind ja erst möglich geworden durch das Internet, dadurch, dass wir eben kommunizieren, dadurch, dass wir telefonieren, dadurch, dass unser Standort überwacht werden kann, dadurch, dass unsere Gespräche überwacht werden können, dadurch, dass Vorratsdaten aufgezeichnet werden. Das heißt, vollkommen verdachtslos wird erstmal ein halbes Jahr lang immer aufgezeichnet, wer hat wann mit wem telefoniert, wo war der gerade, wie lange hat er telefoniert, wen hat er anschließend angerufen. All diese Dinge, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Das heißt, das Internet, die Kommunikationstechnologie, die sind die Grundlage für das, was ich am Anfang schon kritisiert habe und auch die Grundlage dafür, dass es euch gibt. Kann das sein, dass es euch ohne Internet und Telekommunikation in dem Maße gar nicht gäbe?
Ich sag mal, es gäbe uns nicht ohne die digitale Revolution, was man im Allgemeinen als Übergang zum Informationszeitalter definiert. Das hat einen technischen Aspekt, aber der technische Aspekt bewirkt eben auch, und die Globalisierung ist ja nicht eigentlich ein technischer Aspekt in gewisser Weise, die bewirkt natürlich, dass aber gesellschaftlicher Wandel in anderen Bereichen auch stattfindet. Das ist nicht nur das Internet. Das Internet ist aus meiner Sicht die globalisierte Kommunikationsinfrastruktur von morgen. Klar, hinsichtlich der Kommunikation ist das Internet der wesentliche Punkt, wenn man darüber spricht. Aber hinsichtlich Videoüberwachung zum Beispiel hat das Internet ja eigentlich nicht einen besonderen Punkt. Da ist es eben wirklich so, dass durch die Entwicklung der Technik, dass es billiger geworden ist, einfacher geworden ist, Daten zusammenzuführen, beliebig große Mengen davon zu speichern und dieses auch vernetzt zu tun. Klar, da an diesen Stellen ist es wirklich der technische Wandel, der diese Probleme bereitet. Aber an anderen Stellen ist es nicht unbedingt ein rein technisches Problem. Wir haben ja gesehen, dass im Nachgang dieses Terroranschlags am 11. September 2001, da hat sich ja technisch nicht viel geändert, sondern da wurde einfach letztendlich die Devise ausgegeben, wir kämpfen jetzt mit allen Mitteln gegen Terrorismus, eben auch mit unrechten Mitteln. Und das ist, glaube ich, auch ein politisches Problem, nicht ein technisches.
Ja, wo Deutschland auch einfach schwanzwedelnd hinterher gelaufen ist. Ein weiterer Punkt ist, ab und zu lese ich in der Presse, ihr wollt das Urheberrecht abschaffen. Wenn ich aber da in das Programm hineinschaue, dann steht das da ein bisschen anders drin. Woher kommt diese Meinung? Hast du da eine Vorstellung?
Ja, klar. Ich meine, wenn man natürlich oberflächlich nur das glaubt, was man hört, dann wird man vielleicht vermuten, wir wollten das Urheberrecht abschaffen. Tatsächlich wollen wir das reformieren. Das haben wir immer auch gesagt. Und jeder, der sich einmal selbst die Sachen anguckt, sieht das ja auch offensichtlich, dass wir es reformieren wollen. In Teilen auch zurechtstutzen, ganz klar, aber eben nicht abschaffen. Und diese Geschichte kommt, glaube ich, so ein bisschen davon, dass Pirat dann irgendwie sofort mit Raubkopie assoziiert wird. Manche Leute verbreiten das natürlich auch in ihrem Sinne absichtlich, sozusagen, wenn die Musikindustrie sagt, die Piraten wollen ja bloß alles für lau downloaden und alles raubkopieren, wie es nur geht und nichts dafür bezahlen. Und wenn man das glaubt, dann könnte man vielleicht glauben, wir wollten das Urheberrecht abschaffen. Aber tatsächlich sind wir auch gerade mit Urhebern im Dialog, weil eben auch sehr viele Urheber, sei es Autoren, Komponisten oder andere Leute, die sehen zum großen Teil selbst, dass es so nicht weitergeht. Und die sind ganz speziell an dem Aspekt des Übergangs von neuen Geschäftsmodellen natürlich interessiert, gerade die, die sich von dieser Sache finanzieren. Das ist eben auch ein Punkt, wenn man einmal akzeptiert hat, dass man fürs Internet nicht mehr die alten Geschäftsmodelle verwenden kann, um urheberrechtlich geschützte Werke zu vermarkten, dann ist man im Grunde genommen schon auf unserer Seite, dass man eben diese Reform sozusagen gestalten muss. Und genau das versuchen wir.
Wie sollte es denn nach eurer Meinung gestaltet werden?
Ja, der Hauptpunkt dabei ist, dass man eben heutzutage durch die digitale Form von Daten bestimmte Konzessionen machen muss hinsichtlich von Kopien, zum Beispiel zu privaten Zwecken. Also bis vor kurzem war es ja so, dass Werke gar nicht in digitaler Form vorliegen konnten, im weitesten Sinne. Da haben wir alle noch nicht Digitalfotografie gehabt und Ähnliches. Heutzutage ist jedes Foto schon digital und andere Dinge. Jeder Computer ist im Grunde genommen eine Art Kopierstation. Schon wenn ich was in meinen Speicher lade, habe ich eine Kopie von der Festplatte erstellt. Diese ganzen technischen Dinge sozusagen jetzt eins zu eins urheberrechtlich zu regeln, führt zu ganz absurden Zuständen, die, glaube ich, eigentlich keiner wirklich will, der dann länger darüber nachdenkt. Auch das Internet macht ja eigentlich immer nur Kopien. Wenn ich eine E-Mail verschicke, dann habe ich eigentlich eine Kopie dieser E-Mail an jemanden geschickt. Also die wird ja gar nicht wirklich verschickt sozusagen, weil es eben digital ist. Das ganze digitale Wesen beruht auf Kopien von Daten im weitesten Sinne des Wortes. Und der Hauptkampf, der jetzt die letzten Jahre ja gerade von den Verwertern, die großen Industrien gefochten wurde, war ja, dass die gesagt haben, ihr dürft nicht, auch nicht zu privaten Zwecken, Daten kopieren, weil das für uns einen Einkommensverlust darstellt. Und da an der Stelle kann man es sehr gut illustrieren. Wir glauben einfach, dass das Konzept der Privatkopie, was es ja schon länger gibt als das Internet, was aber immer eben nicht in diesem Maße ausufern konnte, weil man nicht sozusagen mit 100 Leuten gleichzeitig tauschen konnte, dass dieses Privatkopiekonzept ruhig erhalten bleiben darf, gerade bei digitalen Daten, und dass wir eben glauben, dass man trotz dieser Privatkopien auch noch Werke in digitaler Form vermarkten kann. Man wird aber nicht die Regeln sozusagen, die alle jetzt aus dem 19. Jahrhundert oder wenn das Urheberrecht zuletzt wesentlich neu konzipiert wurde, sozusagen auf diese qualitative neue Datenqualität von digitalen Daten wird man nicht eins zu eins übertragen können. Das führt an allen möglichen und unmöglichen Stellen zu Problemen. Und ganz besonders ist uns natürlich ein Dorn im Auge, dass die Verwertungsindustrie solche Sachen man macht wie Three Strikes oder Hadopi oder wie das heißt, oder zum Beispiel offen fordert, alle möglichen Leute irgendwie zu durchsuchen, deren Rechner zu durchsuchen, den ganzen Internetverkehr nach urheberrechtlich geschützten Daten zu durchsuchen, weil an der Stelle ist es einfach ein unverhältnismäßiger Kampf. Das Urheberrecht hat sozusagen ja nicht oberhalb von Grundrechten zu stehen, wie Kommunikationsgeheimnis oder auch eben Zugang zum Internet und so. Das hat ja zuletzt auch der französische Verfassungsgerichtshof sogar zum Glück schon entschieden, dass solche Dinge einfach nicht verhältnismäßig sind im juristischen Sinne.
Mhm. Was gibt es noch für Punkte, für die ihr eintretet als Partei?
Patente zum Beispiel. Mhm.
Ja, es gibt natürlich auch noch Patente. Das ist dieser große Immaterialgüterbatzen. Das ist eben diese Diskussion, wie wollen wir morgen mit Informationen, mit Wissen und solchen Dingen überhaupt umgehen. Und das ist ja auch ein spannender Punkt. Also die Verknappung von Wissen macht natürlich unter Umständen aus solchen Dingen ein vermarktungsfähiges Gut. Aber wir glauben eigentlich, dass die Gesamtgesellschaft an einer künstlichen Verknappung von Wissen und Ähnlichem kein Interesse haben kann.
Es ist ja auch eigentlich keine Verknappung, so wie das Patentgesetz entstanden ist, 1877. Da war es so, dass ja gerade das Wissen dieser Welt durch die Patentschrift veröffentlicht werden sollte.
Ja, das ist richtig, genau. Die Patente sind eigentlich so gar nicht angesetzt, sondern es ist ein Handel sozusagen, man legt seine Erfindung offen und bekommt dafür ein quasi Wirtschaftsmonopol.
Und die Beschreibung der Idee musste so sein, dass sie ein gewiefter Fachmann nachmachen kann.
Genau.
Damit sie nicht in der Schublade liegen bleibt.
Richtig.
Und, und dafür hat man dann eben einen zeitlich beschränkten, damals waren das glaube ich 19, heute sind es 20 Jahre. Und wo man das nutzen kann, wenn man in den 20 Jahren nichts macht, hat man eben auch Pech gehabt. Ja, oder wenn es nichts wird, dann... auf der anderen Seite sehe ich bei Patenten das ganz, ganz große Problem, dass jemand, der ein Patent haben will, weil er eine Idee hat, unheimlich viel bezahlen muss, bevor er die Idee geschützt bekommen hat. Wenn ich ein Musiker bin, dann klimpere ich 5 Tasten und sage, das ist meine Melodie. Und dann ist das Werk schon urhebergeschützt. Bin ich ein Dichter oder irgendein Schreibender, ist das Werk geschützt, wenn ich es veröffentlicht habe. Mhm. Und bei den Leuten, die Techniker, die, was weiß ich, irgendeine ganz tolle Bratstation oder automatische Bratstation machen, wenn die das europäisch patentiert haben wollen, dann sind 100.000 Euro weg.
Das ist auch eines der Probleme,
ja, sicherlich. Das ist ein großes Problem.
Ja, aber wir sind auch nicht ganz pauschal gegen Patente. Man muss einfach sagen, dass genau Patente genauso wie das Urheberrecht überhaupt nicht dazu geeignet sind, die blanke Idee an solche zu schützen. Das ist auch weder die Aufgabe des Urheberrechts noch dieses Patentrechts gewesen. Mhm. Und Patente zum Beispiel auch für industrielle Produkte im Automobilbau, auch wenn die aus unserer Sicht nicht unbedingt notwendig sind, sind die nicht die, die ein großes Problem verursachen. Was heutzutage Probleme verursacht, sind ja die Erweiterung von Patenten zum Beispiel auf Software oder auf Gene oder solche
Leben,
Dinge.
Leben.
Genau. Und das ist ja ein echtes Problem. Nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches. Da wird was privatisiert, zumindest für Teile von Zeit. Und die Unternehmen sind ja inzwischen sehr gewieft darin, durch Folgeinnovationen, Anmeldungen, solche Dinge ad infinitum auszudehnen. Das ist ja übrigens beim Urheberrecht ganz genauso zum Teil, dass sozusagen diese Rechte immer mehr auf Unternehmen, die sozusagen unsterblich sind, übergehen und die das immer versuchen zu verlängern. Und gerade bei Software ist es ein ganz eklatanter Punkt, dass da Patente definitiv schädlich sind.
Ihr wollt freien Zugang zum Internet haben, dass also jeder ohne Beschränkung Zugang hätte. Wie soll das finanziert werden?
Zugang ist natürlich ein sehr umfassender Begriff. Klar, also man kann natürlich, das ist so eine Art Aussage, dass man tendenziell sozusagen die Barrieren immer weiter senken sollte des Zugangs. Weil im Moment passiert es ja umgekehrt, sozusagen viele Bestrebungen gehen dahin, dass man das weiter exklusiviert oder Sachen abschottet oder solche Sachen. Und wir glauben einfach, dass gerade diese sehr kostengünstige Art, im Internet Informationen anzubieten, auch dass man daran teilnehmen kann und Ähnliches, dass das Konzept sein muss, auch die Maßgabe, sowohl in Deutschland zum Beispiel, freie Projekte wie zum Beispiel in Wien, gibt es zum Beispiel jetzt, die Stadt legt irgendwie Glasfaser zu den Leuten in die Häuser und dann wird sozusagen die Infrastruktur zwar privatwirtschaftlich betrieben, aber es ist sozusagen erstmal gewährleistet, dass es die Infrastruktur überhaupt gibt. Das ist ja zum Beispiel auch in Deutschland ein aktuelles Problem, dass viele ländliche Räume überhaupt gar nicht angeschlossen werden, weil die Infrastruktur sozusagen in einer gewissen Hinsicht nur von privaten Anbietern gelegt wird, die dann unter Umständen kein wirtschaftliches Interesse daran haben. Das ist so eine Art Zugangsinfrastrukturproblem. Wir glauben aber auch zum Beispiel, dass gerade in Bereichen wie Afrika oder in Bereichen, wo man noch überhaupt gar nicht diese große klassische Infrastruktur hat, dass da auch das Internet eine super Lösung ist, wo man gezielt einzelne Teile und immer mehr Teile an das Internet anbinden kann, zu relativ günstigen Kosten, ja. Und viel einfacher als das zum Beispiel mit, was weiß ich, so einer Kabelfernsehinfrastruktur, die man flächendeckend verlegen würde, möglich ist. Dass das auch ein Punkt ist, der unheimliches Entwicklungspotenzial hat für Entwicklungsländer und andere. Und es gibt ja auch viele Beispiele dafür. Zum Beispiel gibt es wirklich auch afrikanische Forscher, die zum Teil zum ersten Mal durch diese Internetzugänge zu Wissen Zugang haben, an dem sie sogar mitgearbeitet haben als Forscher in Europa oder solche Dinge.
Jetzt aber die Frage, wer ist eigentlich alles so in der Piratenpartei? Wer ist denn da an der Spitze? Was sind das für Leute?
Mit dem sprechen wir gerade.
Ja, einen. Sind das alles technikaffine Menschen?
Ja, also das sind natürlich ursprünglich sehr viele gewesen, die auch entweder Bürger mit Netzerfahrung sozusagen sind oder zum Beispiel auch sogar im Informatikerbereich gearbeitet haben. Allerdings in unterschiedlichen Bereichen. Das sind nicht alles sozusagen nur Informatiker. Wir hatten im letzten Vorstand zum Beispiel auch einen Designer, der aber digitales Design und solche Dinge macht. Wir haben jetzt, glaube ich, die meisten sind natürlich sicherlich ein bisschen bewandert im Internet, klar. Aber es ist, glaube ich, hauptsächlich so, dass Leute sind, die entweder zu dieser berühmten Generation der Digital Natives gehören. Das sind also so die um die 20-Jährigen, die sozusagen mit dem Internet schon aufgewachsen sind, für die Web 2.0 der Normalzustand ist. Und dann bis rauf zu meinem Alter, ich bin jetzt 40, ich gehöre wohl eher zu diesen C64-Leuten. Ich bin auch aufgewachsen zu der Zeit, als zum ersten Mal ein Computer zu Hause erschwinglich war.
Auch den Computerclub gesehen?
Den habe ich auch manchmal gesehen, natürlich.
Prima.
Ja. Was würde geschehen, wenn ihr über die 5% kommen würdet? Mir persönlich würde es schon gefallen, dass neue, junge Leute, die Ahnung haben von unserer Welt und das alles richtig einschätzen können, ja, und die die Freiheit bewahren wollen, das erreichen. Aber mit wem würdet ihr eine Koalition eingehen können von eurer Ideologie her?
Niemand. Wir versuchen ja möglichst wenig ideologisch, ja, zu sein. Das ist ja auch der Ansatz. Bei uns herrscht wirklich auch der etwas ungewöhnliche Ansatz, dass man auch Politik auf zum Beispiel Studien stützen sollte, die auch nachvollziehbar sind, auch wissenschaftliche Studien. Also ich glaube, dieser wissenschaftliche Gedanke ist in unserer Partei insgesamt sehr weit verbreitet. Also nicht nur Informatiker, sondern auch jegliche anderen Naturwissenschaftler zieht sowas natürlich ein bisschen an. Und damit man praktisch nicht ideologisch Politik macht. Da sind wir ein bisschen anders als die herkömmlichen Parteien vielleicht. Wir haben aber von Anfang an gesagt, und das haben die Schweden im Prinzip ja jetzt auch erfolgreich vorgemacht, dass wir mit anderen demokratischen Parteien immer auf der Höhe verhandeln, dass unsere wenigen Kernthemen sozusagen wesentlich durchsetzbar sein müssen. Und dafür würden wir sozusagen auch andere Kompromisse machen, die natürlich in so einer Koalition immer machbar sind. Die Frage ist letztendlich ein bisschen, wie sich die anderen Parteien zu diesen Themen stellen. Also es gibt natürlich Parteien, wo man sagen würde, die sind uns grundsätzlich näher. Das sind zum Beispiel natürlich solche Parteien wie die Grünen. Das ist klar auch, weil die allein schon auch eine Abteilung haben, die Grüne Jugend, die zum Beispiel sehr viel parallel mit uns auch macht, in gewissem Sinne, und auch diese Leute anspricht, die in dem Alter sind. Und der schwedische Europaabgeordnete ist ja jetzt auch der grünen Fraktion da im Europaparlament beigetreten. Es gab aber auch Verhandlungen mit den liberalen Fraktionen da in dem Parlament. Das hängt so ein bisschen eben ab, was man erreichen kann. Wir wollen ja was erreichen. Wir werden sicherlich mit allen Parteien, die daran Interesse haben, im Parlament verhandeln. Es ist natürlich so, dass es kein Geheimnis ist, dass zum Beispiel die CDU sich sehr stark umorientieren müsste, um wesentlich auf unsere Ziele einzugehen. Weil die ja zum Beispiel in ihren Programmen einerseits diese unsäglichen Internetabschaltungen für Nutzer haben. Dieses Three-Strikes-Modell ist, glaube ich, sogar noch drin geblieben jetzt im Wahlkampfforum. Das ist natürlich unerträglich. Und auch das sind auch aus meiner Sicht politisch diejenigen, die Videoüberwachung und ähnliche Dinge wirklich sehr stark vorantreiben. Also da sehe ich eigentlich eher Schwierigkeiten, es sei denn, die werden sich dann noch wesentlich ändern.
Ich glaube, da muss viel passieren, wenn die sich ändern wollen.
Aber wir werden sicherlich mit denen sprechen. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist natürlich offensichtlich, wo da sozusagen die ähnlicheren Programme sind. Freiheit ist automatisch so ein bisschen liberal, das ist klar. Wir haben auch immer gesagt, wir sind weder links noch konservativ. Wir sind sozusagen jenseits dieses Spektrums. Wir wollen diesen Themenkomplex sozusagen durchsetzen an der Stelle, weil der jetzt unmittelbar wichtig ist. Und wenn wir wirklich über die 5% kommen sollten, dann wird das sicherlich sehr interessant, weil dann sind ja auch mehr Parteien im Parlament höchstwahrscheinlich als vorher.
Ja.
Und dann werden sicherlich einige interessante Gespräche geführt werden, und zwar nicht nur von uns.
Mit einem Kanzler Schlemmer wäre das dann auch eine feine Sache dann. Er könnte doch sehr, sehr gut mit paktieren, ich kandidiere. Er kandidiert, haben wir heute hier auf den Plakaten gesehen.
Mhm. Jens Salpenburg, Vorsitzender der Piratenpartei in Deutschland. Es war sehr schön, dass wir einen Einblick nehmen konnten in das, was ihr wollt. Dass es keine Philosophie ist, dass die nicht irgendwie fest fundamentiert ist, sondern dass ihr letztendlich für Freiheit kämpft, für Offenheit im Wissen, dass ihr jedem Lerninhalte und Internetzugang verschaffen wollt. Also eine Partei, die auch grenzübergreifend ihre Themen miteinander diskutiert. Und ich glaube, das kann der Anfang einer vollkommen neuen Parteienkultur sein. Das heißt, ich glaube es nicht. Ich hoffe, dass so etwas kommt und dass sich auch die Großen ein bisschen in eure Richtung bewegen.
Ja, und ich glaube, das ist gut so, dass die Jugend ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Die Jugend, die ja immer die so klingt, als wäre sie so politikverdrossen, vielleicht empfindet sie da jetzt einen neuen Ansatz, um mitzumachen, denn da lohnt es sich ja auch für sie selbst, denn sie müssen ja die Welt gestalten.
Vielen Dank für das Gespräch und diese Informationen, und spätestens nach der Wahl hören wir uns wieder.
Ich bedanke mich sehr für das Interesse.
Alles Gute im Urlaub.
Danke sehr,
tschüss. So, Wolfgang, damit sind wir am Ende. Daumen hoch und das war's schon.
Ja, das war's schon.
Ebel.
Genau, und zickezack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.